was sind so seine ersten Worte? Ist er selbst überrascht? Ich weiß es nicht, sagt er, führt er so Selbstgespräche mit sich. Wie klingt Auferstehung? Wie klingt das? Ich kann mir das so gar nicht richtig vorstellen. Habt auch keine Erfahrung mit. Und irgendwie ist aber aus diesem Klang, der dort zusammen sich eingestimmt hat, irgendwann mehr geworden. Im Garten davor, Maria Magdalena begegnet dem auferstandenen Jesus. Sie hält ihn für den Gärtner, weil das für sie überhaupt nicht denkbar war, dass da jemand, den sie dort beerdigt haben, wie wenn du auf den Friedhof gehst und da steht plötzlich deine Oma oder dein Opa neben dir. Das nimmst du auch nicht wahr. Du denkst auch, das ist der Friedhofsgärtner. Von daher an sie überhaupt kein Vorwurf oder so. Das passt einfach nicht in den Horizont. Und dann läuft diese Botschaft aber weiter. Und nicht nur diese Botschaft läuft, auch Jesus läuft. Und er geht durch die Gegend und taucht an verschiedenen Orten auf, hier und da. Und so wurde aus dieser Stille am Karfreitag und aus Karsamstag, wurde so ein Trubel. So ein bisschen wie ihr heute hier am Buffet standet. So alles trubelig, man unterhält sich miteinander, es ist Bewegung da, es ist Leben da. Die Leute reden miteinander, die News werden verbreitet. Aber für eine Person macht das Ganze irgendwie gar keinen Sinn so richtig. Für eine Person, da ist das alles nur Trubel, nur Gerede, nur Lärm, irgendwie Neues, aber es ist so weit außen. Und innen drin spielt sich bei ihm ganz was anderes ab. Und im heutigen Predigttext, den wir gleich lesen werden, da treffen sich so die zwei Sachen. Da trifft der äußere Lärmpegel, das Wuhling, das Wirrwarr, vielleicht das Gerede, wie er es empfindet, wo die anderen von irgendetwas begeistert sind und er sagt, ey, komm, lass die einfach mal, das gibt sich vielleicht wieder. Das trifft auf etwas in seinem Herzen. Und dazu möchte ich jetzt den Predigttext lesen, der steht in Johannes 20, Vers 24 bis 29. Und ihr könnt mitlesen hier vorne auf der Leinwand. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Wundmäle der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, gib mir deinen Finger und zieh meine Hände an. Gib mir deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind diejenigen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Auferstehung ist kein leises Wunder, was sich irgendwie im Verborgenen abspielt hinter verschlossenen Türen und die der stillen Meditation dient, wo wir den Auferstehungssonntag still begehen und uns Gedanken machen und in die Auferstehung hinein versenken. Die Auferstehung unterbricht das Leben. Karfreitag war es ja so, dass Jesus weggegangen ist. Er ist gestorben. Und manchmal sagen wir ja auch bei Trauerfeiern, jemand ist von uns gegangen. Er ist weggegangen jenseits des Horizontes, den wir uns vorstellen können. Er hat den Horizont der Lebenden verlassen und ist über eine Schwelle des Todes gegangen, wo wir nicht hin können. Einen Bereich hat er eingenommen, der unserem Zugriff entzogen ist. Und das eine, was uns alle Menschen betrifft, das ist etwas, wo er sich sozusagen Zutritt verschafft hat. Das, was wir nicht schaffen. Und bei uns ist es ja so, wir tun irgendwie alles, um dem Tod auszuweichen. Wir nehmen uns in Acht. Wir schließen so manche Lebensversicherung ab. Den Tod, das ist ja im Prinzip nur eine Wette auf den Tod, auf wann er eintritt. Aber wir versuchen, ihn von uns wegzuhalten. Den Tod, der uns irgendwie alle vereint. Seltsam, zum Ostersonntag über Tod zu sprechen. Aber er vereint uns. Und dieser Tod, der kam ganz am Anfang in die Welt. Schon ganz früh haben Menschen angefangen, dem Tod davonzulaufen. Kain nach dem Brudermord, er rennt davon. Er gründet eine Stadt, geht nach Osten, baut eine Stadt auf, ist busy, ist beschäftigt, um sich abzulenken von dem Thema Tod und von dem, was mit dem Tod ins Leben gekommen ist, die Trennung von Gott. Und wir sehen gleichzeitig, dass wir, unsere Gesellschaft, keinen Horizont hat für das, was sich nach dem Tod abspielt. Wir haben da es gibt Fantasy-Filme und alles Mögliche und wir hören uns Erzählungen an, wir machen uns unsere Gedanken. Aber es gibt von der Gesellschaft her, ohne das Christentum, gibt es kein richtiges Konzept für, was ist das? Was ist der Tod hinterher? Jesus ging am Karfreitag dorthin, wo kein Mensch hingehen konnte. Wovor die menschliche Kultur auch Angst hat, in den Tod hinein. Und er geht nicht nur in den Tod hinein, sondern er geht durch den Tod hindurch. Und das ist das Grandiose bei Jesus. Das checken wir erst mit der Auferstehung, mit Ostersonntag. Er geht durch den Tod hindurch. Und er bereitet etwas vor, was diese ursprüngliche Trennung vom Garten Eden wieder aufhebt. Er bereitet die Wohnungen vor. Jesus geht in den Tod hinein, ist beim Vater, bereitet die Wohnungen vor. Und es ist interessant, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen immer weniger zufrieden sind mit den Antworten, die sie bekommen. Mit den Antworten, die ihnen vielleicht vorgegeben werden von Medien, von Politik, von Wirtschaft. Und man sucht sich seine eigenen Antworten. Und es ist interessant, dass dieser Trend auch nicht Halt macht vor dem Christentum. Es gibt erstaunliche Bewegungen, wo Menschen einfach nicht nur zu 2, 3, 4 Christen werden, sondern viel mehr. Wir sehen es in UK, Großbritannien, dass Menschen, junge Männer in Kirchen getauft werden, gläubig werden. Nicht nur mal so die normalen Zahlen, sondern richtig viele. Letztes Jahr zu Ostern in Frankreich sind Zehntausende junge Leute getauft worden. Und man denkt, was ist hier los? In einer Generation, was ich mir nicht vorstellen kann. In Australien ist es so, dass sich die Zahl derjenigen, die an Gott glauben, die in der Gen Z sind, hat sich innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt. Wo man merkt, hey, was passiert hier eigentlich? Die Antworten, die wir oftmals bekommen, die sind nicht tragfähig, die halten nicht. Die Versprechen, die wir vom Leben bekommen. Und wir sehen, dass so Menschen oftmals so mehrere tiefe Verlangen haben, die sie prägen. Das eine ist, wir uns vereint so dieser Antrieb, dem Tod wegzulaufen. Und wir sehen das bei unseren Bestrebungen, indem wir so lange wie möglich gesund sein wollen. Absolut natürlich, ne? Das ist völlig normal, das prägt uns als Menschen. Wir wollen lange gesund und fit sein, Longevity und alles Mögliche, was damit reinkommt. Wir versuchen, unsere Haut gut zu halten, wir versuchen, unseren Körper gut zu halten, wir versuchen, den Muskelschwund einzudämmen, so lange wie möglich in Bewegung zu bleiben, den Kopf fit zu halten, um möglichst lange irgendwie uns unter den Lebenden zu fühlen. Auch wenn wir genau wissen, dass es irgendwann so ein Datum gibt, wo wir sterben. Aber das vereint uns. Und gleichzeitig vereint uns so ein Antrieb, so ein Gespür, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ne? Der Tod ist sowas von ein Fremdkörper im Leben. Kaum jemand sagt, oh, jetzt kommt das Leben zu einem schönen Ende mit dem Tod. Das sagt niemand. Und selbst wenn eine Krankheit schwer ist, sagt man, ja, er ist jetzt erlöst. Aber irgendwie versöhnt einem das noch nicht mit dem Thema Tod. Der Tod stört noch irgendwie. Und am Karfreitag ging Jesus geradewegs in diese Störung hinein, in den Tod hinein. Das, was wir fürchten. Und er hat den Tod besiegt. Er hat gezeigt, dass er stärker ist als der Tod durch die Auferstehung. Er geht zu einem Ort, den der Vater für uns vorbereitet hat, wo es Wohnungen gibt. Und er bereitet einen Ort für die vor, die ihn lieben. Und das sind coole Nachrichten. Denn in dem Moment Auferstehung, und das lesen wir, wenn wir in dem Kapitel weiter nachschlagen, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, ist, dass die Auferstehung, die hat sich dann ereignet, wo es dunkel war in der Nacht. Morgendämmerung, etwas Neues entsteht erst dann, wenn es dunkel ist. Und das sind für mich richtig gute Nachrichten. Wenn wir die Welt manchmal als dunkel erleben, dann ist das der Moment, wo Licht hereinbrechen kann, wo etwas Neues entstehen kann. Maria Magdalena war die erste, die ans Grab gekommen ist und die den Auferstandenen, die Jesus begegnet. Und ihr Leben war echt eine Odyssee. Wer bei The Chosen dabei war, hat das miterlebt und mitgesehen. Sie wurde unterdrückt, sie wurde ausgenutzt, sie war besessen, ihr Leben war außer Kontrolle geraten. Dunkle geistliche Mächte waren in ihrem Leben und dann tritt Jesus in ihr Leben und sie wird eine absolut veränderte Frau. Sie wird eine, die seine Mission unterstützt, die mit ihm unterwegs ist, die das Ganze forciert und wo man merkt, boah, endlich ist die Frau wieder die geworden, die sie war, als die Gott sie vielleicht gedacht hat. Und ausgerechnet sie, deren Zeugnis nach damaliger Auffassung vor einem Gericht als nicht galt, weil sie eine Frau war, ausgerechnet ihr begegnet Jesus als Erste. Was für eine geniale Story, wo wir merken, Jesus überwindet solche Barrieren, die unsere Gesellschaft aufgerichtet hat, die einfach nicht in Ordnung sind. Und Jesus, der Auferstandene, er setzt sich da so richtig schön drüber hinweg und sagt, okay, wir machen das jetzt mal anders. Ich rufe nicht den hohen Priester herbei, ich rufe nicht Pilatus herbei, ich rufe nicht den Hauptmann herbei, der mir den Totenschein ausgestellt hat und sagt, okay, müssen wir rückgängig machen, wie auch immer du das machst, ich bin wieder da. Nein, er geht einfach auf Maria Magdalena zu, trifft sie im Garten. Sie, die eigentlich kein großes Zeugnis abliefern konnte, aber Jesus ist anders. Der macht das so, wie er möchte. Und so ist es dann auch hier in dieser Begebenheit gewesen. Jesus ist plötzlich da. Die Auferstehung unterbricht das Leben. Er tritt einfach in den Raum hinein. Gott bricht sozusagen in ihr Zuhause ein. Und vielleicht hast du das auch mal erlebt, dass Gott plötzlich in deine Welt einbricht zu Momenten, die dir ungelegen sind. Ich weiß nicht, ob die Jünger darauf gewartet haben, ob die sich im Stillen versammelt haben, gebetet haben, dass Jesus in dem Moment in den Raum kommt. Ich glaube nicht. Thomas war einfach, und die waren einfach nur überrascht, dass plötzlich Jesus da ist. Und Gott bricht in unser Zuhause rein und er respektiert nicht die verschlossenen Türen. Jesus hat nicht geklopft und er hat auch nicht gefragt, ey Leute, darf ich auftauchen? Er ist einfach da, zack. Gott respektiert unsere verschlossenen Türen nicht. Das mag respektlos klingen, aber Gott kommt aus einer anderen Welt. Der ist einfach im Leben dann plötzlich da. Er bricht in unser Zuhause ein, in unsere Welt. An den Eingang des Garten Edens, als die Menschen vertrieben wurden aus dem Paradies, wurde ein Engel gestellt, damit wir ihn nicht betreten. Und durch sein Kreuz hat Jesus diesen verschlossenen Eingang abgerissen. Der Zugang zu Gott, der ist wieder frei. Und darum geht es in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, mit Thomas. Wir sehen ja bei Jesus, dass er ganz unterschiedlich gelebt hat. Wir sehen, wo er voller outgoing gewesen ist, wo er Menschen begeistert hat, wo er geheilt hat und wo er laut gewesen ist, gelehrt hat. Und dann gibt es diese Momente der Nachdenklichkeit, der Stille, der Einsamkeit, wo es heißt, er ging morgens allein, um mit Gott zu sein, um zu beten. Und wenn du in einen Raum eingesperrt bist, weil Jesus getötet wurde, und du dich dann mit den anderen Betroffenen unterhältst und ihr eure Köpfe zusammenstecken würdet und Jesus taucht dann plötzlich auf und begrüßt dich, dann ist es nicht normal. Dann passiert hier was völlig anderes. Das ist nicht der Moment, wo du dann sagst, Moment, ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen, gehst in den Nebenraum, nimmst dein Tagebuch raus, machst dir ein bisschen stimmungsvolle Lobpreismusik an und fängst an nachzudenken und zu meditieren über den Moment. Wenn Jesus in dem Raum auftaucht, dann bist du, boah, was geht jetzt? Was ist los hier? Und das ist diese Botschaft der Auferstehung. Auferstehung bricht ins Leben rein. Auferstehung unterbricht das Leben. Sie unterbricht unseren gewohnten Flow. Das ist das Normale an Auferstehung. Hier steht plötzlich der Auferstandene in der Mitte. Einer, der am Grab lag und jetzt steht er da und das stört. Natürlich stört das. Es stört den normalen Fluss des Lebens. Tod bleibt tot. Nicht bei Jesus. Er stört diesen Fluss. Er ist wieder lebendig. Der König ist weggegangen, aber er ist zurückgekehrt. Mitten in die Angst hinein, mitten in die Zweifel rein, mitten in die verschlossenen Herzen. Da bricht Jesus ein. Der König ist zurückgekommen und er respektiert nicht deine verschlossene Tür. Er steht einfach da und geht da rein. Und da steht er dann, Thomas. Es gibt so ein schönes Gemälde, was hier gar nicht weit weg in Potsdam im Palais Sanssouci hängt, von Caravaggio. Ich habe euch das noch mitgebracht. Das ist nicht unbedingt appetitlich anzusehen bei einem Osterfrühstück. Aber schaut's mal an. So ein bisschen düsteres Gemälde. Könnt ihr das erkennen? Der ungläubige Thomas nennt sich das Gemälde, 1602. Und dieser Stil ist so besonders, dieser Stil, der dunkle Hintergrund. Und wie der Maler hat das so gemalt, wie wenn man einen Scheinwerfer auf das Geschehen richtet. Das ist das Besondere an diesem Hell-Dunkel-Stil, für den Caravaggio steht. Und er schafft damit ganz starke Kontraste, er schafft damit Tiefe, Fokus, spielt mit diesen Kontrasten hell und dunkel und legt damit den Schwerpunkt in den Spotlight auf eine Handlung, die ganz besonders ist. Thomas, der hier tatsächlich der Protagonist ist, im Vordergrund zu sehen, der scheint, also man kann quasi seine Emotionen ablesen. Ne? Wenn ich euch jetzt Zettel austeilen würde, schreibt mal so 5 Stichworte auf, was ihr aus seinem Gesicht und aus seiner Körperhaltung ablesen würdet, da würdet ihr wahrscheinlich ganz schnell diese 5 Dinge aufschreiben können. Vielleicht nachdenklich, was seht ihr noch an Emotionen oder an was ist bei ihm los? Ruft einfach mal rein, was vielleicht noch bei ihm ist. Erstaunt, ja? Gebeugt? Mhm. Schockiert? Überrascht? Ja. Nachdenklich. Vielleicht fühlt sich das auch etwas seltsam an. Ich vermute mal, dass er nicht jeden Tag diese Einladung von Jesus bekommen hat oder von irgendeinem Mensch bekommen hat. Greif mal in meine Wunde. Das macht man ja eigentlich nicht. Vielleicht unangenehm berührt. Aber man sagt, ey, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu nah. Ich bin ja auch kein Wundpfleger jetzt, dass ich da die noch säubern müsste oder was auch immer mache. Das ist schon irgendwie eine seltsame Geschichte hier. Und bei Thomas ist es so, das muss man dazu sagen, man hat das Gefühl, dass bei ihm was auseinandergefallen ist. Und er gerade wieder so dabei ist, dass er so seine Einzelteile wieder zusammensucht. Und ich vergleiche das mal mit Folgendem. Ich denke, dass fast alle so ein Bild im Kopf haben oder hatten von ihrem Lebenshaus. Wenn du mal zurückspulst als Fünfjährige oder Fünfjähriger, was hast du für ein Haus gemalt? Mein Traumhaus, ne? Kita, und du hast dein Traumhaus gemalt. Was ist da alles abgebildet? Ich habe mal hier ein Traumhaus zeichnen lassen. Und so stellt sich KI ihr Traumhaus vor. Ich weiß nicht, wie euers aussieht. Und was da für Elemente sind. Mein Traumhaus, was gehört dazu? Das Haus, was sein Leben ist, mit viel Farbe, mit viel Freude, natürlich schönes Wetter. Es gibt kaum ein Traumhaus, wo Gewitter ist. Ganz viel Schönes. Und so stellen wir uns unser Leben vor, und das ist genau richtig. Aber dann kommen die Momente, wo wir so einen Soll-Ist-Vergleich wahrnehmen und mal gucken, wie wohne ich denn jetzt? Nee. Dran lassen. Wie ist mein Leben jetzt? Scheint die Sonne? Hab ich einen Hund? Bin ich so fröhlich? Was steht da noch alles rum? Und oftmals ist es so, dass wir den Eindruck haben, ganz schön vieles davon, was ich mir vielleicht gewünscht habe in diesem Alter, ist auf der Strecke geblieben. Es war vielleicht mal da, es ist nicht mehr da. Vielleicht ist man auch in einem Alter, wo man sagt, hey, das ist unerreichbar, ich komme da nie wieder hin zu dem, was ich mir mal gewünscht habe. Vielleicht ist man selbst zwischendrin auf der Strecke geblieben und merkt, ey, ich will da vielleicht auch gar nicht mehr hin, weil ich zu viele Enttäuschungen habe. Dieses Bild, das ist durch ein anderes ersetzt worden. Und so war das mit Thomas. Sein Traumhaus ist ihm so richtig um die Ohren geflogen. Er hatte ein Haus gehabt, was er sich erträumt, ein Lebenshaus, mit Erwartungen gespickt. Dann kam Jesus in sein Leben. Möglicherweise hat er 3 Jahre lang mühsam sein Haus umgebaut mit Jesus, weil Jesus plötzlich etwas ins Leben gebracht hat, was ihm völlig fremd war. Jemand, der Kranke heilt, der Brot vermehrt, der da nicht erst wie Boogie jetzt losfährt und noch Brötchen kaufen muss, sondern der einfach sagt, so, hier wird mehr Brot gemacht. Danke, Boogie. Und danke, Ronny, ihr seid nochmal losgefahren, habt das Buffet noch aufgestockt. Und bei Thomas war das so, er hat Jesus gesehen, er hat das einfach so gemacht. Zack, zack, zack. Und er hat sein Traumhaus neu konstruiert, sein Lebenshaus, wie der Messias ist. Er hat es abgeglichen mit seiner jüdischen Messias-Erwartung. Endlich der, der uns befreit, endlich der uns erlöst. Und wir als Jünger, wir werden wahrscheinlich so auf der Regierungsbank mitsitzen, ganz vorne. Und dann kommt dieser blöde Karfreitag. Und nichts an dem Haus passt mehr zusammen. Weil er es nicht in seinen Kopf reinkriegt, weil es mit seinem Haus nicht übereinkommt, dass der Messias stirbt. Das funktioniert, das ist in seinem Kopf, es sind Welten dazwischen. Ein Messias, der am Kreuz hängt, der tot ist. Und das, wofür er die letzten 3 Jahre gelebt hat. Und das, wovor er vielleicht die vorherigen, keine Ahnung, 27, 30, 35 Jahre auch gelebt hat. Und irgendwie ist alles, was er sich so erträumt hat, ganz weit in die Ferne gerückt. Und er weiß nicht mal, ist das in die Ferne gerückt oder ist er in die Ferne gerückt? Und jetzt steht er da mit diesem runzelnden Blick und versucht, das Leben wieder unter die Füße zu bekommen. Thomas hat ein Lebenshaus gebaut aus seinen Erwartungen und jetzt ist von dem Lebenshaus gar nicht mehr so viel übrig. Interessant ist, dass man damit einen anderen Blick auf diesen zweifelnden Thomas legen kann. Gehen wir nochmal zurück zu dem einen großen Bild mit dem zweifelnden Thomas. Oftmals lesen wir mit unserer heutigen Brille hinein, was er gedacht haben mag. Wir gehen davon aus, okay, wir sind alle aufklärerisch geprägt und an solche Neuigkeiten, dass jemand von den Toten auferstanden, gehen wir mit einer gewissen Skepsis heran und überlegen, Moment, kann das denn sein? Ist das denn nachvollziehbar? Ist das glaubwürdig? Tot, lebendig? Und wir suchen in gewissermaßen Beweise. Und oftmals lesen wir aus diesem Bild, aus diesem Finger in der Wunde, dass Jesus dem Thomas jetzt endlich die empirischen Beweise geliefert hat und dass Thomas jetzt endlich glauben kann, weil es im Kopf Klick gemacht hat und er die Beweise hatte. Ich glaube nicht, dass Thomas diese Frage im Hinterkopf hatte, ob das übernatürlich, ob das natürlich war. Ich glaube, dass es andere Sachen gab, die ihn mehr beschäftigt haben in dem Moment. Nämlich genau dieses Haus, was zusammengestürzt ist, diese Erwartungen, die er hatte. Das war bei ihm im Vordergrund. Natürlich, dass Tote lebendig wären, das ist was Außergewöhnliches, aber er glaubte an einen Gott. Er glaubte an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und er hat schon viel von diesem Gott gehört. Ich glaube nicht, dass er der große Zweifler war, dessen Glaube plötzlich kaputt ist, sondern es hat nicht zusammengepasst. So wie Gott jetzt wirkt, wie er jetzt handelt und dem, was er bisher gelernt hat und erlebt hat, das passt nicht mehr zusammen. Und vielleicht erkennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du merkst, ich bin zwar nicht der große Zweifler, der das ganze System in Frage stellt, das ganze System Glauben in Frage stellt, aber das, wie Gott jetzt handelt, was gerade in meinem Leben ist oder was um mich herum ist, passt einfach nicht zu dem, was ich immer als Bild hatte. Passt nicht zu dem, was vielleicht stimmig ist mit meiner Vorstellung, mit meinen Erwartungen. Und ich glaube, das betrifft viel mehr Leute als nur den Thomas, einen von den 12. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Haus wieder zusammenzusetzen, dieses neue Lebenshaus. Und vielleicht hängt es bei uns damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns Lebenshäuser vorzeichnet oder vorgezeichnet hat, wo wir einfach merken, so kann das nicht gehen. Das funktioniert nicht. Vielleicht gaukeln uns Politik und Medien Lebenshäuser vor, die funktionieren nicht. Beständiger Fortschritt, beständiges Wachstum, Wohlstand, der sich einfach nur mehrt. Und wo viele anfangen zu zweifeln und plötzlich sagen, Moment, das kann doch gar nicht so weitergehen. Oder selbst spüren, es geht auch nicht so weiter. Und dann in Zweifel kommen, mache ich was falsch hier? Das hat doch immer funktioniert. Es war immer so, dass es der nachfolgenden Generation besser ging als der Generation vorher. Wenn sie nur in der Schule gut aufgepasst haben, wenn sie nur ihre Hausaufgaben ordentlich machen, dann geht es der nächsten Generation besser. Ganz automatisch. Und jetzt scheint das gar nicht mehr so zu sein. Du kannst fleißig auf Arbeit sein, du kannst einen richtig guten Job machen und trotzdem das Gefühl haben, es reicht nicht. Irgendeiner macht es schneller, macht es billiger, liefert vielleicht bessere Qualität, ist schlauer und du fühlst dich wie, ich bin hier auf der Autobahn und alle überholen mich und fahren an mir vorbei. Da geht es darum, dieses Haus wieder aufzubauen, was plötzlich kaputt gegangen ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem Gemälde hier. Was würdet ihr sagen, ist so die, wo fällt der Fokus hin auf diesem Gemälde? Gibt ja so verschiedene Bereiche, die ausgeleuchtet sind und die der Künstler so gezeichnet hat, wie wenn jemand so einen Scheinwerfer darauf richtet. Wo fällt der Scheinwerfer hin? Tipps, Ideen? Bitte? Thomas' Gesicht? Ja? Die Stirn, die krausgezogene Stirn vor allen Dingen? Ja? Weitere Ideen? Jesus? Mhm. Ja, die Schulter ist blendend hell. Die Wunde, ja. Nicht zu detailreich, aber genug, dass man sich was vorstellen kann. Mhm. Die Stirn, ja. Mhm. Ich finde zwei Sachen sehr dominant hier. Das eine ist der ausgestreckte Finger von Thomas, so dieser erforschende Finger, der das versucht herauszufinden, wie das jetzt zusammenpasst mit seinem Lebenshause, mit seinen Erwartungen. Der tote Messias, der gestorben ist. Wie kann es sein, dass ein Messias stirbt? Steht doch nirgendwo in der Bibel, in seiner Bibel. Das geht doch nicht. Wie kann es sein, dass er tot ist? Und Thomas ging nicht davon aus, dass der Messias sterben wird. Er ging davon aus, Jesus schmeißt die Römer raus. Sie haben endlich wieder Frieden. Ein neues davidisches Königreich wird aufgerichtet. Das Land ist endlich wieder frei. Und doch ist Jesus gestorben. Aus der Wunde kam Blut und Wasser raus. Diese Wunde des Todes. Und das Besondere ist, Jesus, der Auferstandene, hat diese Wunde. Die Wunde ist nicht ausgelöscht. Die Auferstehung löscht die Leiden nicht aus. Jesus hat immer noch diese Wundmale an Händen und ein Loch an der Seite. Aber sie werden transformiert. Das Leid wird verwandelt. Da entsteht etwas Neues. Die Narben werden nicht gelöscht. Jesus hätte locker als dieser glänzende, makellos mit Babyhaut umgebene Superheld Messias dastehen können. Aber warum nicht? Ich glaube, weil er uns zeigen will, dass Ostern Leid nicht ungeschehen macht, aber es wird verwandelt. Die Wunden sind jetzt der Ort, wo Heilung gefunden werden kann. Und das ist das Paradoxe, was so oft am Evangelium paradox ist. Die Wunden sind der Ort, wo Heilung geschehen kann. Und das Zweite, wo Thomas so seinen Finger reinlegt und was er vielleicht am Horizont erahnt: Jesus erfüllt diese Vision des Adams, des neuen Adams, des ersten Menschen. Denn Eva, seine Frau, seine Gefährtin, kam wo raus? Aus der Rippe oder aus der Seite Adams. Hier ist so ein Genesis-Moment, so eine neue Geburt. Ein Gefährte ist geboren. Für Adam, seine Gefährtin, ist geboren, die Eva ist geboren. Und Jesus, der zweite Adam, der das rückgängig und ungeschehen macht, was Adam falsch gemacht hat, hier entsteht eine neue Gefährtin für Jesus, die Gemeinde. Hier ist etwas am Entstehen, am Werden, die Braut Christi. Und so wie Gott Adam eine Rippe nahm, um die Frau zu erschaffen, so hat Christus uns Blut und Wasser aus seiner Seite geschenkt, damit Kirche entstehen kann. Und irgendwie versucht wahrscheinlich Thomas, das alles irgendwie zusammenzubekommen. Seite, Eva, das weiß er als Jude 100%, die Schöpfungsgeschichte, die kennt er. Und gleichzeitig fällt das Licht und der Fokus noch auf etwas anderes, was niemand von euch gesagt hat. Und was ich auch erst, keine Ahnung, wie oft ich mir das Bild angeguckt habe. Aber was ich so interessant finde ist, seht ihr die Hand von Jesus? Seine linke Hand. Nicht die rechte, die das Gewand zurückhält, sondern die linke Hand. Die linke Hand von Jesus scheint Thomas an die Hand zu nehmen und quasi den Finger in die Wunde zu legen. Das scheint nicht so zu sein, bitte nicht, das tut weh, sondern es scheint eine einladende Geste zu sein. Er nimmt die Hand und lässt sich von Thomas an seiner Wunde berühren. Das ist eine Einladung zu einer Nähe, die vielleicht ungewohnt ist und die in der Vorstellung von Thomas keinen Platz hat. Ein Messias, der so nahbar ist, dem ich so nahe kommen kann. Ein Gott, der so vertraut ist, der so nah ist, kannte er aus dem Alten Testament wahrscheinlich nicht. Es ist eine Einladung, in die Nähe zu Jesus, ihm nahe zu kommen, die Wunden zu berühren. Das ist Einheit. In der katholischen Kirche heißt es ja, oder in Englisch sagt man Holy Communion, zu Abendmahl. Diese Einheit, diese intime Nähe, die Kommunion mit Jesus. Die Seite, die die römischen Soldaten durchbohrt und durchlöchert haben, um ihn zu töten, in diesem Moment wird hier etwas transformiert und neues Leben, neue Einheit, neue Intimität wird erstellt. Der Tod wird auf den Kopf gestellt, ein Paradox des Evangeliums. Die Wunde wird zum Ort für neues Leben. Und dann kommt diese Antwort von Thomas, die wir vorhin gelesen haben. Mein Herr und mein Gott. Und das ist kein kühles, okay, ich glaube jetzt. So, ich habe die Beweise gesehen, ich check das, ich glaube, sondern das spielt viel mehr rein. Mein Herr und mein Gott. Er bringt damit zum Ausdruck, hey Jesus, du stehst über mir. Und er setzt Jesus mit Gott gleich. Er checkt, Jesus ist der Gesandte, Jesus ist Gott, Gott ist Mensch geworden. Anders geht das nicht. Jetzt nimmt sein neues Haus Gestalt an. Und man hat das Gefühl, so er puzzelt sich seine Theologie endlich wieder zusammen. Jetzt hat er so langsam wieder Kategorien für das, was er gerade erlebt. Und etwas Unglaubliches wird durch diese Wunde ersetzt, nämlich Jesus wird sein neues Zuhause. Wir wissen nicht zu 100%, wie die Biografie von Thomas weiterging. Aus der Kirchengeschichte erfahren wir, dass er möglicherweise nach Indien gegangen ist. Und tatsächlich treffen sich auch heute noch Gruppen in Indien und die ihre Liturgie in ihren Gottesdiensten immer noch auf Aramäisch feiern. Das heißt, es spricht viel dafür, dass das so gewesen ist. Und jetzt nimmt das Haus von Thomas so langsam wieder Gestalt an. Und da klingelt bei mir so ein Vergleich, den Jesus vorher gebracht hat, wenn wir es in Matthäus lesen. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, spricht Jesus von zwei verschiedenen Häusern. Er spricht von dem Haus, was auf Sand gebaut ist, und er spricht von dem Haus, was auf Fels gebaut ist. Thomas baut ein neues Haus, jetzt auf Fels. Er hatte ein Haus gebaut, was auf Sand war, in bester Absicht. Und ich glaube, mit dem Gleichnis macht Jesus keinem einen Vorwurf. Hey, dein Haus, hast du denn dabei gedacht? Überhaupt nicht. Aber Jesus sagt, hey, hier ist ein neuer Fels, auf dem kannst du dein Haus bauen. Und das ist die Einladung. Wir bekommen ein neues Zuhause. Durch die Auferstehung bekommen wir ein neues Zuhause, ein neues Haus, eine Einladung, dass das Haus, was wir uns vorstellen, dass es neu gebaut werden kann. Jesus möchte unser Lebenshaus umbauen. In der letzten Folie habe ich das versucht, nochmal auf einen Blick zusammenzufassen. Wenn die Auferstehung hereinbricht, der heilige Einbrecher, Jesus. Manchmal geht er einfach durch Wände, setzt sich über unsere verschlossenen Türen hinweg. Nicht, weil er dir schaden will, sondern weil er weiß, hey, die Tür dient dir überhaupt nicht. Die Tür, die geschlossen ist, die Mauern, die Klostermauern oder die Burgmauern, die du um dich herumgezogen hast, den Schutzwall, den du aufgeschüttet hast, der schützt dich, und das ist manchmal notwendig, vor Menschen, vor der Welt. Aber wenn du mit den gleichen Mechanismen versuchst, Jesus dir vom Leib zu halten, ich glaube, das respektiert er nicht. Natürlich akzeptiert Jesus ein Nein. Aber er wird alles dafür tun. Er reißt übrigens da nicht die Wände ein. Jesus hat nicht die Tür eingetreten bei den Jüngern, sondern er ist einfach da. Die Wände, die Schutzfunktion ist nach wie vor intakt. Und er kann auch wieder verschwinden. Aber er taucht einfach auf, ist eingeladen. Und es geht darum, lass Jesus zum Baumeister werden, der ein neues Zuhause baut, der für dich ein neues Zuhause baut. Er baut ein Zuhause und lass ihn auch in deinem Leben bauen. Und der dritte Punkt, diese Nähe zu Jesus, die sich in dieser Berührung der Wunde zeigt, heißt, es ist ein neues Zuhause auf einem Felsen, ein festes Zuhause. Wir leben in einer Zeit, wo viele Lebenshäuser zusammenfallen. Ihr seht, dass in den Medien Dinge, für die Menschen jahrelang gelebt haben, gehen kaputt. Es ist beispiellos, wir sehen es in Politik, wir sehen es in der Wirtschaft, wir sehen es in Tech-Industrie, wo plötzlich Dinge, Lebenshäuser, ganze Imperien zusammenfallen wegen eines Fehltrittes, wegen was auch immer, einer Fehlentscheidung, Familien, sogar Kulturen. Aber wir leben auch in einer Zeit, wo mehr und mehr Leute realisieren, dass man ihnen schlechtes Bauland angedreht hat. Dass das Land, auf dem sie gebaut haben, vielleicht in einem Gebiet liegt, was gar nicht wirklich entwickelt werden kann. Was man erst später herausfindet. Lass dir kein falsches Bauland antreten, lass dir nicht den falschen Baugrund antreten in deinem Leben, sondern bau auf den richtigen, auf den sicheren Grund. Und so, und damit komme ich zum Schluss, glaube ich, dass der Klang der Auferstehung ein ganz neuer ist. Er fängt ganz sanft an in diesem Grab in Jerusalem. Ganz leise, ganz sanft. Und immer mehr Menschen werden nach und nach von diesem Klang erfasst. Und was am Anfang nur so ein Rauschen ist, so ein Grundrauschen, wie wenn man sich in Berlin irgendwo auf einen Stuhl setzt, an eine Kreuzung ransetzt und umherum wabert alles voll und man kann nicht unterscheiden, bis auf das Blaulicht kann man nicht identifizieren, was gerade los ist. So nach und nach entsteht eine Melodie daraus. Und das ist die Einladung zum Glauben, das ist die Einladung, mit Jesus zu leben, wo das Lebenshaus sich neu zusammensetzt und man so nach und nach identifizieren kann, was dazugehört. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, wir feiern deine Auferstehung, die am Anfang ganz im Stillen war und dann plötzlich weltumspannend ist. Überall auf der Welt feiern heute Milliarden von Christen deine Auferstehung. Sie gründen ihr Leben darauf, sie gründen ihr Leben auf diese Botschaft, weil du Mensch geworden bist und weil sie gemerkt haben, du bist in ihr Lebenshaus gekommen und du gibst diesem Lebenshaus ein festes, tragfähiges Fundament. Und das wollen wir feiern, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht nur hier in unserem Leben hier eine Rolle spielst, sondern dass du unsere Sehnsucht nach mehr, unsere Sehnsucht nach hinter dem Horizont zu leben, dass du dieser begegnest und sie stillst. Wie du uns zusagst, du baust Wohnungen für uns jenseits unseres Todes, in einer neuen Dimension, in einer neuen Welt. Danke für diesen Blick über den Horizont, wo du den Schritt drüber gegangen bist. Und ich bete, Jesus, für alle, die gerade das Gefühl haben, in meinem Lebenshaus wird entscheidend herumgebaut. Vielleicht nicht nur eine Wand neu gestrichen, sondern vielleicht sogar eine Kernsanierung durchgeführt. Jesus, ich bete für dieses Ja zu deiner Hand in unserem Leben. Ich bete, dass wir dich an uns heranlassen, so wie du uns an dich heranlässt. Amen.
Lass uns aufstehen.